DS Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun es auch nicht. Aber mir hätte man. Einen wunderschönen guten Tag heute. Mein falsches Mikrofon, da nehme ich doch dieses. Hier ist das Moderation 2. Ja, ich höre mich so im Hall, einmal umgeschaltet, schon Hals nicht mehr. Das habt ihr draußen zum Glück nicht gehört, das war eine interne Einstellung. Also, heute am Mittwoch, den 20.11.2013, wieder einmal eine Runde ABS-Magazin. Heute im Studio vorerst der Nils und ich hoffe gleich dann auch noch der Michael. Und wir haben heute auch einen Gast und mit der wollen wir gleich anfangen. Wir haben letzte Woche, die Eta und ich, darauf hingewiesen, dass es Aktionen rund um die European Finance Week geben wird. Und dazu haben wir jemanden von Nordtroika hier und das ist die Mira Laut. Hallo Mira, ich grüße dich. Sag mal hallo. Ja, European Finance Week hatten wir letzte Woche schon gesagt, da trifft sich die Creme de la Crema, wenn man so sagen will. Alle internationalen Finanzspekulanten, Finanzjongleure, Banker treffen sich auf der Messe und besprechen da ihr Geschäft. Was hat man denn da so, was kann man sich darunter vorstellen und warum sorgt das für so viel Aufregung immer wieder in Frankfurt, dass sich da Protest gegen rührt?
Es sorgt eigentlich noch nicht genügend für Aufregung, also es müsste viel mehr Protest sich dagegen regen, aber es ist so, dass dieses Treffen jetzt zum 16. Mal, also seit 16 Jahren stattfindet und dadurch klar wird, dass die Rolle Frankfurts als Finanzmetropole, als Sitz der EZB ein ganz wichtiger ist und deswegen dort die Leute sich auch austauschen und tatsächlich für sehr viel Geld, Eintrittsgeld dort versuchen, Abstimmungen zu treffen, weil die sind sich ja auch nicht immer alle einer Meinung und versuchen Linien zu legen sozusagen ihrer europäischen Krisenpolitik.
Ja, wie kann man, die machen dann da verbindlich Geschäfte. Sie treffen sich auf der Messe, ist das auch wie eine Messe? Da werden da Ideen feilgeboten und dann sucht man sich das Beste raus, um mehr Shareholder Value rauszuholen, oder?
Naja, es ist ja eine Abstimmung zwischen der Finanzindustrie, den Politikern, der Versicherungsindustrie, der Immobilienindustrie, also alle möglichen, der Agrarindustrie. Wir hatten ja zwei Veranstaltungen, einmal zu Immobilienboom und Hungerlöhne und eine zu solidarische Landwirtschaft statt ja. Agri-Finance. Und das kann man sich dann auch genau angucken, was in diesem Programm da drin ist. Mhm. Und da werden Sachen verhandelt, wie zum Beispiel beim Agri-Finance Landgrabbing und was weiß ich, was ja alles thematisiert wird von verschiedensten Gruppierungen. Und wir haben zum Beispiel gestern Abend die Hungerlöhne der Bauarbeiter auf den Baustellen hier in Frankfurt, im Europaviertel, an der EZB-Baustelle und so weiter thematisiert, wo Gewerkschafter viel zu sagen haben und auch Leute aus der Wissenschaft, von den kritischen Geografen zum Beispiel.
Ja, das zeigt ja schon mal, welche Richtung da die Kritik geht. Also Blockupy-Bündnis hat ja in letzter Zeit in Frankfurt viel gemacht zum Thema Kapitalismuskritik. Genau. Jetzt nicht in so einem klaren marxistischen Sinne, sondern aktuellen zeitgemäß die Probleme der Krise auch immer wieder aufgegriffen und auf politische Entwicklungen hingewiesen. Und ihr habt ja da auch euch so eine Aktionstradition zugelegt, sage ich mal ein Stück weit, dass ihr also diese Veranstaltungen, die hier in Frankfurt laufen, auch immer mit publikumswirksam versucht zu initiieren und viele Leute beizubekommen. Was habt ihr euch denn dieses Jahr überlegt?
Also dieses Jahr, das ist ja, nur Troika macht diese Proteste gegen die Eurofinance Week und es ist so, dass das ja viel, viel kleiner ist als Blockupy. Blockupy ist ja ein größeres Bündnis bundesweit und
aber europaweit. Aber Nordtroika ist ja auch bei Blockupy mit
genau,
engagiert.
Genau, Nordtroika macht die Vorbereitung hier in der Region und für die Eurofinance Week geht es darum, immer wieder kleine Sachen zu machen, die stören. Stören und belästigen haben wir es diesmal genannt. Und bei der Flughafenrallye, jetzt wo ich da gleich hinfahren möchte, da ist es genauso, dass man klar macht, wer die Ausgrenzung, Abschiebung, Ausbeutung und prekäre Beschäftigung da verantwortet. Und da geht man halt zu den jeweiligen Airlines.
Ja, am Flughafen hast du jetzt gesagt. Genau, vielleicht kannst du das noch einmal, dass wir das sozusagen nochmal gedanklich mitschreiben können, nochmal wiederholen. Also das unter was diese Aktion nochmal zu
verstehen ist. Die ganze Aktion steht darunter, dass dass nach Lampedusa ja zum Beispiel sehr viele Politiker gesagt haben, ja, und es geht nicht so. Aber das ist ja, sind ja Krokodilstränen, die sie da vergießen. Sie wissen genau, was sie da verantworten. Frontex ist eine Abschiebeorganisation in Europa, die das auch organisiert. Und daraus wird versucht, jetzt immer wieder in kleinen Aktionen von antirassistischen Gruppen was zu machen. Und da wird das zusammengebracht mit der Arbeit, die die Leute in den, im Flughafen selber haben, weil da ist prekäre Beschäftigung auch total normal, wie das auch in anderen
Branchen. In vielen anderen Branchen, genau. Mittlerweile ist es im Gesundheitswesen
in sehr, sehr vielen Branchen, ja. In wahnsinnig vielen.
Also fast allen mittlerweile.
Genau, fast allen und in fast allen auch sowas wie Hungerlöhne und unglaublich katastrophale Beschäftigungsbedingungen eigentlich. Ja. Da herrschen. Und das wird verbunden mit Protesten gegen die Abschiebung von Flüchtlingen und so weiter.
Ja, ja. Das sind eigentlich auch alles Punkte, die miteinander korrelieren. Warum kommen so viele Menschen aus verschiedensten Regionen der Welt hierher? Weil sie sozusagen die Elendspolitik, die wir ihnen mit unserem Wohlstand und unserer Marktwirtschaft aufzwingen, sie dazu treibt, zu uns zu kommen und ihr Zuhause zu verlassen.
Genau. Ja, bitte. Und damit werden sie dann empfangen, aber mit so einer rassistisch aufgeladenen medialen Hetze, die auch von der Politik gestützt wird und in, auch wieder in total schreckliche Lebensverhältnisse gestürzt werden. Also es ist eigentlich ein Unding, was da läuft.
Ja, ja. Mhm. Jetzt heute am Flughafen. Was macht ihr da? Wann fangt ihr da an?
Wir fangen um 18 Uhr an und treffen, also ich werde dann im Flughafen fahren zum Terminal 1, Bereich B und dann mal sehen, wo es dann hingeht. Also es wird so versucht, Aktionsformen wie zum Beispiel, wie verhindere ich eine Abschiebung, weiß kein Mensch. Gleichzeitig gibt es ganz viele sofort Beispiele auf den Seiten von den antirassistischen Gruppen, dass ein Flugzeug kann nicht losfahren, wenn jemand steht, zum Beispiel, sind so einfache Sachen.
Ja,
und solche.
Das wird dann also sozusagen eine Bildungsveranstaltung gleichzeitig auch.
Genau, das wird
auch,
gleichzeitig eine Bildungsveranstaltung für alle.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute beim ABS-Magazin bin ich natürlich nicht alleine hier. Der Michael, der jetzt auch da ist, will ich gerade nochmal sagen. Hallo Michael, schön, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast.
Hallo, ich grüße euch. Ja, ich werde euch jetzt nicht über Problematiken der Frankfurter Verkehrspolitik irgendwas erzählen, das wisst ihr alle selber. Also insofern schön, dass ihr da seid und dass wir uns auch über ja doch auch andere aktuelle Themen unterhalten können.
Mhm. Kommen wir jetzt nochmal dazu, das ist ja heute am Flughafen, aber die Euro Finance Week geht ja noch und am Wochenende gibt es dann so eine Aktionskonferenz, sagtest du. Was kann man sich darunter vorstellen und wer macht das?
Ja, also das Blockupy will ja 2014 weitermachen mit Protest und Widerstand gegen die Troika-Politik und da wird es vom Freitag bis zum Sonntag eine europäische Aktionskonferenz geben, die versucht, die Leute zusammenzubringen, was können wir gemeinsam machen und was können wir auch gemeinsam hinbekommen, welchen Aktionskonsens brauchen wir dafür, was ist in den verschiedenen Ländern, europäischen Ländern, aber auch darüber hinaus für alle wichtig. Was wollen Sie hier als Kritik und Protest und Widerstand hertragen, wenn die EZB Neueröffnung ist, aber vielleicht auch vorher schon im Mai, weil das war ja immer der Zeitraum, in dem die letzten zwei Blockupys gelaufen sind.
Wie ist die Vernetzung mit Gewerkschaften? Weil da sind ja viele Punkte betroffen, die von der Politik, von den politisch Verantwortlichen derzeit als Tarifautonomie immer wieder beschworen werden, die aber, wenn man sie sich genauer anschaut, eigentlich nicht mehr den Namen wert ist, oder das Papier, auf dem sie steht. Wie ist da die Solidarität mit den Gewerkschaften zu euren Aktionen?
Also Unterschied, es gibt Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, die daran beteiligt sind in dem Blockupy-Bündnis. Und dann gibt es aber auch ganz viele Verbände, die das nicht tun. Das ist sehr, sehr verschieden innerhalb der Gewerkschaften. Wir hoffen, dass das viel, viel mehr werden wird. Auch gerade über die nächsten Jahre.
Ich würde gerne noch mal einhaken bei einer Geschichte. Wir haben jetzt ein bisschen über das, was konkret stattfindet, gesprochen. Ihr habt ja bestimmt auch ein bisschen übergeordnete Ideen, wie sich, ich sag mal, unsere Gesellschaft oder unsere Situation in unserer Gesellschaft auch entwickeln kann, oder? Es war vorhin zum Beispiel die Rede von der Frage des Wohlstands beziehungsweise einem Ungleichgewicht, ich sag mal, innerhalb unserer Gesellschaft oder hier in Deutschland, hier in Europa, egal wie eng oder weit du das fasst, bis auch zu einer weltweiten Fragestellung. Ist es vielleicht wirklich so, dass wir vielleicht auch ein bisschen ich sag mal, blind auf Kosten anderer leben und das auch gar nicht wahrhaben wollen? Oder anders formuliert, können wir uns das wirklich so leisten, so fortschrittlich zu leben auf Kosten anderer, wie sagen wir, Menschen auf unserer Erde? Ja. Oder noch anders formuliert, können wir uns dann überhaupt noch all die tollen Smartphones leisten? Also ich meine, das ist ja dann letzten Endes eine Frage, da geht es dann irgendwann ans Eingemachte, wenn man sagt, wir müssten selber von unserem Lebensstandard uns einschränken. Meine Frage, habt ihr da eine Vorstellung zu, wie das funktionieren kann, wie da Lösungen aussehen können, in welche Richtung das gehen kann, weil man gibt ja viele Möglichkeiten.
Es gibt viele Möglichkeiten, aber das Wichtigste sind so grundlegende Sätze, wie wir es oft bei zum Beispiel Wohnraum darf keine Ware sein, Land darf keine Ware sein, also gesundheitlich, therapeutische, medizinische Versorgung zum Beispiel dürfte keine Ware sein. Dann habe ich schon so einen Leitfaden, wo das hin soll. Und wenn ich nicht möchte, wenn ich mich ernst nehme und sage, wie will ich hier leben, dann kann ich natürlich nicht sagen, nebendran kann aber jemand verhungern. Egal, ob das auf der Welt weit weg oder nebendran ist. Das heißt, das ist eigentlich das, was wir ändern müssen. Das sind aber sehr schwierige Sachen. Da hatten wir ja schon mal drüber geredet, dass Kapitalismus nicht so schnell zu überwinden ist, sondern das ist eine langwierige Angelegenheit. Aber es ist wo zumindest was Blockupy angeht, immer mehr Leute sich dran beteiligen. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut, weil es gab auch Jahre, in denen das gar nicht mehr kritisierbar war. Und da kann man sich an 1989, 90, 91 erinnern, da gab es diese Diskussion nicht mal mehr, die war Grund und Boden gestampft.
Gut, es gab dafür auch andere Diskussionen, denken wir mal an die Umweltproblematik, also ja. Atomkraft ist ja nach wie vor eine Sache, die uns beschäftigt, auch die nächsten, also nicht 10.000 Jahre noch oder so, also das ist ja nicht vom Tisch, aber da gab es ja auch Veränderungen, das heißt, da waren ja auch wichtige Themen, die angegangen wurden. Ja. Aber merkt ihr denn wirklich, dass da was passiert?
Also zumindest was, wenn wir die Aufstände und die ganzen, wie nennt man das, die ganzen Leute, die weltweit auf die Straße gegangen sind, ob das jetzt in Algerien und Tunesien und so weiter, ob das in Madrid oder in New York war, dann merkt man, es passiert was. Es ist nicht so haltbar, dass das jetzt jederzeit alle Verhältnisse umschmeißt oder umwirft, aber die Leute lernen, dass sie was erreichen können und man kann zusammen mehr erreichen, als wenn irgendwie jemand einen großen Plan erwirft. Das wird nicht funktionieren, sondern wir brauchen immer mehr Beteiligung von den Leuten, um überhaupt das rauszubekommen, was geht, was möglich ist, was wir verändern können, was wir zusammen verändern können.
Funktioniert es denn inzwischen auch schon ein bisschen so eine, ich sag mal, Beteiligung oder auch Kommunikation, Absprache, Austausch, zum Beispiel auch mit anderen Personen aus anderen Kulturen, die uns vielleicht jetzt nicht so direkt nah sind? Oder andersrum, gibt es denn wirklich einen internationalen Austausch, wo aus dem Bewusstsein entsteht, oder köchelt da wieder doch nicht so jede Kultur oder jedes Land oder jeder Kontinent so ein bisschen vor sich hin?
Es ist unterschiedlich. Also es gibt ganz konkrete Auseinandersetzungen mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern. Und dann gibt es aber auch wieder so, dass es manchmal gar nicht lange hält. Und das ist das, was wie Bewegungen auch oft funktionieren, dass sie so einen Höhepunkt haben, dann wieder total abbröckeln und im besten Falle baut sich wieder was auf. Haltbare Verhältnisse sind schwierig. Das ist immer so in politischer Arbeit.
Gut, also wir werden nochmal gucken, wie sich das weiterentwickelt und sind auch gespannt zu hören, wie Veränderungen stattfinden. Also im Prinzip auch eine Messung auch vorzunehmen, zu sagen, ey Mann, da gab es jetzt über mehrere Jahre verschiedene Aktivitäten. Und es ist ja auch interessant zu gucken, hat das überhaupt Auswirkungen gehabt? Also auch im Nachhinein, um zu sagen, hier, so funktioniert das oder so geht's gar nicht.
Ja. Das müssen wir auf jeden Fall tun.
Ja genau, und wir werden versuchen, das von uns aus hier, soweit wir das können, zu begleiten. Was mich aber dann immer noch wieder zu der obligatorischen Frage führt, wenn man also jetzt nicht nur Radio hören will, sondern selber gucken will, lesen will, das sind öffentliche Veranstaltungen auch, ne, zu denen man als interessierter Beobachter auch kommen kann oder sich vielleicht gegebenenfalls auch mit einbringt, als engagierter Beobachter oder engagierter Bildmacherin. Aber wo kann ich denn Informationen jetzt bekommen?
Also es gibt zwei Adressen im Internet, entweder notroika.org oder blockupy-frankfurt.org. Da ist es so, dass man alles nachlesen kann, auch was schon in der Woche gelaufen ist und was wir noch weiter vorhaben.
Ja.
Genauso wie es wichtig ist, dass morgen Leute noch um 18 Uhr zur Demonstration kommen, wo ich selber auch mehr hingehen möchte und hoffe, dass noch viel mehr Leute kommen.
Mhm. Gut, und die Information war also Notroika, oder?
Notroika.org oder blockupy-frankfurt.org. Mhm.
Und du hast gesagt, du willst jetzt zügig das Studio verlassen, weil du zum Flughafen willst. Was machst du am Flughafen nochmal?
Wir werden da irgendwie ein bisschen stören.
Okay, gut. Ja, das ist Mira Laut vom Nordroika-Bündnis und oder von Nordroika, nix Bündnis. Und bei uns geht's jetzt erstmal laut weiter.
Also ja, also halblaut, also es kommt drauf an. Ich habe natürlich wieder einen unserer All-Time-Favorites-Classic hier auf CD1, habe ich was mitgebracht. Den Band, die haben wir schon öfters gespielt, die gibt's auch hier ab und zu in der Gegend immer mal ab und zu hören. Also
wie heißen die?
Wir hören jetzt Pornophonik.
Oh, oh lala.
Ja, dann schauen wir mal.
Oh lala.
Tja, das war damals doch dieser Kraftwerk-Titelsong für die Expo, oder?
Der da auch irgendwie Expo, so meinst du die Hannoveranische Expo?
Ja. Okay, also, ihr hört hier das ABS-Magazin auf Radio X und seid mittendrin dabei. Schön, dass ihr dabei seid. Ich muss ja auch sagen, manche von den wirklich souveränen, regelmäßigen Hörer, die wissen ja auch schon ein bisschen. Wir haben ja auch eine Webseite, absmagazin.de. Dort kann man zum Beispiel all unsere alten Folgen nachhören. Das heißt, wenn ihr ein bestimmtes interessantes Thema verpasst habt, soll ja vorkommen, dann habt ihr da die Möglichkeit, nochmal reinzuhören und könnt euch sozusagen das alles auch nochmal nachhören, was wir da an Studiogästen haben, was sie so gesagt haben und so.
Ja, oder an Beiträgen, die wir hatten. Aber wundert euch nicht, wenn die keine Musik dabei ist, denn die Musik müssen wir aus rechtlichen Gründen rausschneiden, denn hier bei Radio X sind wir ein nicht kommerzielles Lokalradio. Das, was ihr im Internet findet, das ist unsere Seite und von daher müssen wir dort die GEMA-pflichtigen Musiken rausnehmen.
Ja, das ist zwar schade, aber ehrlich gesagt, da kann man sich dann auch auf die Information konzentrieren.
Genau.
Und insofern ist das jetzt auch gar kein Nachteil. Ja, Nils, ihr hattet ja letzte Woche eine Sendung, da ging es um, ich sag mal, Feminismus. Ihr hattet
ein
da
Stück weit, ja.
Ein Stück weit, Hinweis. Genau. Meine Frage ist ja ein bisschen, stopp, ich habe was vergessen.
Stimmt? Was denn, ja? Genau.
Na, wir haben heute Studiogäste.
Ja, siehst du mal, das wollten wir auch noch sagen.
Also, wieder voll ins Fettnäpfchen. Also, ganz konkret, wir haben heute zum Beispiel zwei Gäste, die sich das mal ein bisschen angucken können. Für euch zur Info. Wir sind ja hier eine relativ kleine Redaktion. Das heißt, wir gucken auch immer, dass wir ein bisschen das am Laufen kriegen. Aber das ist, da wir das alle nur nebenbei machen. Das heißt, keiner von uns verdient damit seine Brötchen. Ist es so, dass wir natürlich auch gucken, wer hat Lust mitzumachen und wer kann da was machen. Und wenn dann Leute auf uns zukommen, sagen wir, ey klar, guckt euch das mal an und dann kann man mal ein bisschen ausprobieren. Weil so schwierig ist das ja jetzt auch nicht, oder?
Nein, eigentlich nicht. Also man kann durchaus Radio machen, ganz einfach bei Radio X. Ja. Man bekommt es einfach gemacht von Radio X.
Ach so.
Ja, das geht ganz einfach. Also das Studio, es wurde mal gesagt, irgendwie die Technik schüchtert ein. Aber die Technik ist gar nicht so einschüchternd hier.
Du meinst ungefähr die 4 bis 5 Dutzend Regler, die hier direkt
und die Lichter, die blinken.
Okay, ganz konkret. Kommen wir wieder zur Sache. Ihr hattet letzte Woche euch unterhalten über Telefarm.
Habt das
angerissen. Ja. Wir hätten heute gerne ein Interview dann noch mit einem Spezialisten gehabt. Das hat jetzt leider nicht geklappt.
Eine Spezialistin, ja.
Trotzdem jetzt meine Frage, was ist denn da eine aktuelle Problematik? Oder ich meine, das ist ja, letzten Endes ist das ja schon, ich sag mal, mehrere Jahrzehnte ein Dauerthema.
Ja, diese Thematik, die da angesprochen werden soll, ist ein Dauerthema. Ich sag mal kurz, worum es geht. Also Terre des Femmes ist eine Frauenrechtsorganisation mit Sitz in Berlin, hier in Deutschland, die international sich an Projekten beteiligen. Und es hat jetzt leider heute nicht geklappt, die eine der Sprecherinnen ans Telefon zu bekommen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und ich hoffe, dass ich das dann nächste Woche Mittwoch das Interview dann mal präsentieren kann, aber der internationale Aktionstag Nein zu Gewalt an Frauen, der findet am 25.11. statt, um deine Frage nochmal aufzugreifen, Michael.
Ein Aktionstag, ist das jetzt eine Problematik, die jetzt, wie muss ich das verstehen, ist das eine spezielle Problematik hier bei uns oder muss ich das Ganze international sehen? Also da ist ja in verschiedenen Kulturen der Fortschritt, was jetzt Frauenrechte angeht, ja teilweise sehr unterschiedlich.
Also es ist so, dass das ein internationaler Tag ist und die machen also ihn zum 13. Mal dieses Jahr am 25.11. und es geht generell dagegen, dass Menschenrechtsverletzungen an Frauen keine Privatsache sind und keine Privatangelegenheiten. Also zum einen die Gewalt in der Ehe ist ein Thema im familiären Umfeld, die gegen Frauen ausgeübt wird, und Gewalt kann da vielschichtig sein, also von der Unterdrückung, der Verhinderung der Ausübung von Arbeit oder Berufstätigkeit bis hin zu tatsächlich Gewaltexzessen gegen Frauen, die also sowohl sexuell als auch einfach nur durch körperliche Gewalt ausgeprägt sein können. Und ja, und da fordert also Terre des Femmes zum Beispiel auf, so eine Forderung, da nicht wegzuschauen, sondern den Frauen und den Mädchen, die täglich von Gewalt vor unseren Augen betroffen sind, in der Nachbarschaft zu helfen und darauf aufmerksam zu machen und auch darauf aufmerksam zu machen, dass es eine Organisation gibt, eben Terre des Femmes oder andere Frauenrechtsorganisationen, an die man sich wenden kann oder denen man vielleicht auch Bescheid sagen kann, da ist jemand, der Hilfe braucht, oder dort könnt ihr gehen, wenn ihr Hilfe haben möchtet.
Ja, das ist ja auch eher eine Frage von, ich sag mal, so einer täglichen, wie sagt man das, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie peinlich, also aus so einem Selbstbewusstsein sozusagen, da auch für eine Gerechtigkeit grundsätzlich auch sich persönlich einzusetzen.
Ja, also die Frauenrechtsorganisation sowieso, also weil Frauen sind Menschen, muss man einfach auch immer wieder dazu sagen, vor allen Dingen für viele Männer. Und Frauen sind halt der Menschenrechte völlig entblößt in vielen Teilen dieser Welt. Und darum geht es auch. Also es sind natürlich auch so erschreckende Zahlen, dass 140 Millionen Frauen von Genitalverstümmelung betroffen sind. Das sind jährliche Daten. Oder 2010 67 Millionen Frauen zwischen 20 und 24 Jahren zwangsverheiratet wurden. International, also das geht durch alle Kontinente, geht über alle Bereiche. Wir hatten auch schon mal ein Interview. Also Terre des Femmes macht so verschiedene Aktionstage, hatten wir auch gegen die Zwangsverheiratung von Mädchen und auch Jungen haben die sich gewendet. Und die machen das also als Menschenrechtsorganisation für Mädchen und Frauen, weil die einfach eine höhere brauchen. Und hier in Europa, der westlichen Welt, einfach auch Möglichkeiten bestehen, da Öffentlichkeit herzustellen.
Ja, also du meinst jetzt, dass wir auch hier gerade Möglichkeit haben, eine Öffentlichkeit zu erzeugen, dadurch, dass man auch auf Problematiken hinweist oder sich mit Leuten unterhält, die sei es betroffen sind oder sich auskennen, um dann, mir ist es eingefallen, Zivilcourage.
Das war das.
Das sind wir natürlich jetzt genau die Richtigen als zwei männliche Moderatoren, die hier sitzen. Da kann ich nur sagen, wir würden natürlich das gerne, das Thema auch beleuchten, dass wir das auch von verschiedenen Seiten betrachten und grundsätzlich natürlich sehen, dass es da Menschen gibt, die eben sich in der Gesellschaft bewegen und da auch Möglichkeiten haben und dass manche Dinge, die nicht so gut laufen, da auch angegangen werden müssen.
Was natürlich halt auch immer noch ist die erschreckend hohe Zahl von Vergewaltigungen, auch hier in Deutschland. Und da ist auch in diesem Zusammenhang gibt es so eine Aktion, die heißt Vergewaltigungsschluss mit der Straflosigkeit. Da geht es um eine Veränderung des Paragraph 177 Strafgesetzbuch. Also da sind auch Dinge im Argen. Und man kann vielleicht noch sagen, also dass der internationale Aktionstag Nein zu Gewalt an Frauen auch darauf zurückgeht, dass die Schwestern Mirabelle am 25. November 1960 ermordet worden sind in der Dominikanischen Republik. Das waren drei Frauen, die sich auch für Frauen- und Menschenrechte eingesetzt haben. Und auch denen gedenkt wird natürlich auch dieser Tag gegen Gewalt gegen Frauen auch immer wieder zelebriert. Die Frauen sind nicht einfach nur umgebracht worden, sie sind halt auch Opfer von Folter und militärischem Geheimdienst geworden. Und daran soll auch erinnert werden. Und man kann vielleicht noch sagen, das werden wir dann halt nochmal versuchen mit Terre des Femmes dann selbst zu besprechen, dass es natürlich eine gemeinnützige Menschenrechtsorganisation ist und die versucht, Frauen in Projekten mit internationaler Vernetzung zu fördern oder auch Möglichkeiten zur Entwicklung zu geben. Terre des Femmes selbst schickt jetzt nicht irgendwie Frauen wohin, um irgendwelche Projekte durchzuführen, sondern die suchen sich, ähnlich wie Medico oder andere Organisationen, die auch was erreichen, tatsächlich Mitarbeiter oder Unterstützer in den Ländern, in denen auch Arbeit zu leisten ist. Und das koordinieren die und machen natürlich auch halt hier in Deutschland viel.
Hm. Gut, das ist also jetzt so ein bisschen zum einen der inhaltliche Grund, Hintergrund, was da passieren soll. An konkreten Aktionen haben wir da ein bisschen Infos, was da so passieren kann oder soll,
ja,
oder
genau,
was die
wichtig
vorhaben, mhm, weil okay, jetzt gibt's eine inhaltliche Motivation. Wie kann sich das äußern oder was ist da geplant?
Also es gibt zum einen auf der Seite Frauenrechte, www.frauenrechte.de, da gibt es alle Informationen zu Terre de Femme und zu den Aktionstagen, was im Einzelnen läuft. Aber jetzt man will ja auch ein Zeichen setzen an so einem Tag, und da gibt es also eine Fahnenaktion. Und dazu werden Privatpersonen und auch öffentliche Institutionen aufgerufen. Gibt es so verschiedene Fahnen, die man auf Online-Fahnen-Aktionskalender einsehen kann und bestellen kann und auch sich ausdrucken kann und die dann an sein Auto, an sein Wohnzimmer, an seinen Arbeitsplatz aufhängen kann am 25.11. gut sichtbar für die Öffentlichkeit, um eine Diskussion auch um das Thema anzuregen. Und wie gesagt, also das ist da gibt es also, wie gesagt, eine Auswahl von diesen Fahnen, die vorgegeben werden, damit das so international so ein einheitliches Bild auch bekommt. Und da geht es halt um keine Gewalt gegen Frauen und Nein zu Gewalt an Frauen.
Hm. Ja gut, dann sind wir mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ihr als Hörer, wie gesagt, seid gewiss, wir sind an dem Thema dran, beziehungsweise werden da auch noch gucken, dass wir uns da auch mit Gesprächspartnern unterhalten, dass das funktioniert. Und insofern, wenn ihr da selber Kommentare habt, könnt ihr uns natürlich auch E-Mail schreiben und könnt zum Beispiel sagen, ey Mann, fand ich super, was ihr da gesendet habt oder was ihr da gesagt habt, oder was war denn das für ein Mist? Ich meine, kann ja auch sein. Und da ist es am besten so, ihr schreibt uns eine E-Mail, abs-magazin@gmx.de.
abs-magazin.
Ah, abs-.
Das Minus ist wichtig, ja, okay. Sonst leitet ihr also, ja irgendwo ins Nirvana.
abs-magazin@gmx.de.
Genau.
Da erreiche ich uns also auch per E-Mail und könnt natürlich auch eure Kommentare loswerden oder auch hier.
Genau, und da ist etwas, können wir vielleicht auch gerade hier on-air nochmal besprechen.
Ja.
Es gibt tatsächlich immer mal wieder Anfragen nach gespielter Musik, obwohl wir eigentlich eine Sprachsendung sind. Vielleicht sollten wir uns angewöhnen, sowas wie eine Playlist zu schreiben, weil ich bin jetzt gefragt worden, ich weiß nicht mehr, was ich gespielt habe. Ich habe einfach ein paar CDs dabei und habe gedacht, ach, das könnte mir jetzt gerade gefallen. Weiß aber nicht mehr, was ich gespielt habe. Vielleicht sollten wir für uns und für unsere Hörer so eine Playlist zu führen.
Ich sehe schon, dadurch, dass du das jetzt hier on-air sagst, erzeugst du auch so ein bisschen so ein
eine kleine Verbindlichkeit.
Eine Bringschuld, ja.
Er betrifft mich ja auch so, genauso. Also
das okay, ist, ja gut, wir können damit anfangen, beziehungsweise können da ja...
Aber nicht heute.
Naja, heute wissen wir, was wir heute gespielt haben.
Gut, gute Idee, ja.
Ja, gut. Also, da sind wir schon beim Thema. Ich habe jetzt wieder hier eine Musikerin, die auch mit Musikern zusammenarbeitet. Ich glaube, die sieht das nicht so kompliziert. Aber eine Musikerin hier aus der Frankfurter Gegend. Und zwar haben wir wieder mal die Conny. Ihr wisst, auch eine unserer Lokal, nicht Matadorinnen, Matadösen, wie sagt man?
Politisch Lokal, korrekt. Du kannst Fragen stellen. Da habe ich meine Gedanken drüber gemacht.
Also, wir haben jetzt ein bisschen...
Eine große Sängerin, großartige Sängerin.
Wir haben noch ein bisschen Musik. Nicht normal. Jo, das war nicht normal. Was ist
schon normal heutzutage?
Was ist hier eigentlich normal? Genau, das ist die Frage. Aber wir wollen uns eigentlich über was unterhalten, was
eigentlich auch nicht normal ist, komischerweise.
Ja, nicht normal, aber wahrscheinlich in unsere Normalität eindringen wird.
Ja.
Was ganz Unangenehmes, ganz Gruseliges, Grausiges. Ja. Und wenn wir das ganz global sehen, da werden wir noch lange mit beschäftigt sein. Also ganz
die Frage,
konkret,
was macht eigentlich Fukushima?
Ja, Fukushima, das findet statt.
Ja, permanent, andauernd. Was weißt du eigentlich darüber?
Naja, wie wir wissen, ist die Informationspolitik der japanischen Betreiberfirma ja teilweise sehr, ich möchte nicht sagen undurchsichtig, aber es hat sich ja gezeigt, dass sie eigentlich mit den Fakten und Tatsachen erst dann rausrücken, wenn sie gar nicht mehr anders können.
Ja, wenn sie mit dem Rücken an der Wand stehen, ja.
Ja, es gibt ein paar Experten hier auch aus der restlichen Welt, die sich dazu geäußert haben und deren Einschätzungen natürlich dann auch interessante, nachvollziehbare Vermutungen liefert. Also dass zum Beispiel zu bestimmten Zeitpunkten, wenn da diese und jene Sachen passieren, wir erinnern uns am Anfang, war die Fragestellung, dass da Wasserstoff entsteht und Explosionen sind und Gas austritt und so, dann war den Experten eigentlich schon klar, dass die Frage der Kernschmelze da gar nicht ausgeschlossen oder werden kann, beziehungsweise relativ wahrscheinlich ist. Und insofern sich da die Informationspolitik der japanischen Betreiberfirma ein bisschen, nicht gerade entgegenkommen gezeigt hat.
Ja, also eigentlich haben sie ja alles verhindert. Letztendlich gab es ja Hilfsangebote internationaler Natur auch. Die Firma TEPCO hat gesagt, nein, wir schaffen das, wir machen das. Man weiß auch nicht, was mit den Arbeitern ist, die dort auf dem Gelände immer wieder gezeigt werden in irgendwelchen Strahlenschutzanzügen. Da werden wohl momentan auch haufenweise Menschen und Gesundheit verheizt, um da irgendwie das havarierte Atomkraftwerk in irgendeiner Art und Weise in Sicherheit zu bringen. Die Gegend ist drumherum ist verstrahlt und du hast gerade gesagt, jetzt geistert in den Medien, man will die Brennstäbe will man sichern. Die noch Verbliebenen sind in dem Unglücksreaktor.
Letzten Endes ist es ja nachvollziehbar zu sagen, man muss schauen, dass man das Material, das da jetzt noch in der desolaten Zustand da teilweise unter freiem Himmel oder eben nicht unter einem direkten Abschluss ist, das muss natürlich anders gelagert werden. Das heißt, da muss man über kurz oder lang muss man da ran. Und insofern ist es natürlich, gibt's da keinen positiven Ausweg, sondern da hat man nur die Wahl zwischen
wie sagt man das? Pest oder Cholera oder Atomkraft oder Atomkraft. Atommüll oder Atommüll. Vor allen Dingen, das Ding ist ja so, das wird ja auf die nächsten 20, 40.000 Jahre hinaus wird das strahlen, genauso wie Sellafield strahlen wird, genauso wie Tschernobyl strahlen wird. Und diese Katastrophe, die in Fukushima, da ist ja sogar 1978 mal ein Film drüber gemacht worden, da gab es in Harrisburg fast das Problem, dass es zu einer Kernschmelze gekommen ist. Der Film hieß China-Syndrom, war mit Jane Fonda und Jack Lemmon, glaube ich sogar, die haben da mitgespielt in den Hauptrollen. Und da hat es ja tatsächlich in Harrisburg einen Zwischenfall in den 70er Jahren gegeben, wo es fast zur Kernschmelze gekommen wäre. Es konnte verhindert werden. Also ja, und was ist in Fukushima los? Ich weiß nicht, wir haben ja hier Gäste im Studio. Wie geht es euch, wenn ihr an die Atomkatastrophe denkt? Habt ihr da irgendeine Meinung, ein Gefühl dazu?
Milan? Ich würde sagen, also so grundsätzlich bin ich eigentlich so, was Fukushima betrifft, immer so ein bisschen so ein Negativbeispiel, weil ich so ein da so alle meine Verdrängungskünste zusammenraffe und das sozusagen irgendwie verdränge und immer weggucke. Ja. Weil ja das halt einfach so was ist, was so völlig absurd und so ein Ausmaß, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man sieht es halt im Fernsehen und es läuft über diesen Bildschirm und aber was wirklich bedeutet, kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich.
Ja, okay. Wahnsinnskatastrophe, ja, unvorstellbaren Ausmaßes. Und ja, und wir haben ja noch jemanden heute hier. Ich weiß nicht, willst du auch was sagen oder hast du auch wie geht's dir bei Fukushima? Also wenn du daran denkst, dass das die Katastrophe permanent weitergeht, eigentlich anhält.
Also ich denke, das macht einem total hilflos und man hat keine andere Möglichkeit als weiterzuleben wie bisher eigentlich. Also es gibt keinen Schutz.
Ja.
Von daher ist Verdrängung sicher eine Möglichkeit.
Ja, also Verdrängung ist eine Möglichkeit. kommt man halt bloß nicht weit. Die Radioaktivität schleicht über den ganzen Planeten. Wir haben ja sowieso x Nuklearexplosionen unterirdisch, unterseeisch, oberseeisch, überirdisch, atmosphärisch gehabt in den letzten 40, 50 Jahren, dass da die Radioaktivität allein deswegen schon erhöht ist. Dann haben wir seit 50, 60 Jahren Atomkraftwerke, wo Müll produziert wird, der auch strahlt. Dann gibt es überall Plutonium auf der Welt, mittlerweile angereichertes. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu Fukushima. Wie geht es den Menschen dort? Weil dieses Unvorstellbare, das ist ja eine Todeszone, da kann keiner mehr leben.
Also in bestimmten Gegenden um die havarierten Reaktoren herum, also die sind ja in einer Anlage. Und da sind natürlich auch Leute vor Ort, die sich da drum kümmern, zum Beispiel abgepumptes Wasser, das wird ja so in externen großen Behältern gesammelt, das also radioaktiv belastet ist, also als Kühlwasser verwendet wurde. Da sind natürlich noch viele Fragen offen, wie zum Beispiel, was man mit dem Wasser auch macht oder wie man das wieder aufbereiten kann. Es gibt da technische Möglichkeiten, aber das ist jetzt auch alles nicht so einfach. Eine andere Problematik ist ja zurzeit auch das im weitesten Sinne Grundwasser, also unterirdisch fließendes Wasser. Wir wissen ja, die Reaktoranlage ist am Meer, also an der Ostküste der Hauptinsel. Und von den Bergen herab fließt natürlich Wasser, sei es oberirdischen Flüssen, sei es auch als Grundwasser in den Ozean. Und insofern gibt es da auch einen Wasserfluss, der durch die durch den Boden fließt, auf dem die Reaktoren stehen, beziehungsweise auch die havarierten, also die kaputten Reaktoren stehen. Und da ist natürlich auch ein Problem, dass möglicherweise, wenn es da zu Austausch von belastetem, also radioaktiv verseuchtem Wasser kommt, das dann natürlich auch möglicherweise in den Pazifischen Ozean gelangt und sich damit natürlich auch über die gesamte Welt verteilt.
Das ist schon passiert.
Ja,
das ist passiert.
Ja, das ist in der Stadt.
Weil, wenn ihr euch fragt, warum reden die denn jetzt hier so? Also wir haben jetzt einfach mal so unsere Gefühlswelt auch ein bisschen versucht oder unsere Situation, wie wir uns fühlen mit der Katastrophe, einfach mal auszudrücken. Tatsache ist aber, es kommt jemand hier nach Hessen und zwar übermorgen. Das ist ein Herr Katsuhiko Kabayashi und er kommt zu einem Vortrag mit dem Namen Leben in der Atomkatastrophe. Und er wird erzählen, was ist aus den Menschen in Fukushima geworden. Also wie geht es ihnen? Wie verzweifelt ist ihre Lage? Und wie wird die Situation für Sie in Zukunft aussehen? Und durch die atomare Strahlung, gerade die besonders gefährdete Gruppe von Kindern, was ist da zu beobachten? Und wie ist es möglich, dass Menschen in Japan, also die durch Atombombenabwürfe, zwei Hiroshima und Nagasaki 1945 und jetzt durch diese Katastrophe in Fukushima überhaupt noch in diesem Land leben können, denn Tatsache ist eine große Region betroffen. Das, was auf der Internetseite von Bye Bye Biblis, die kennt ihr vielleicht auch, die hatten wir auch schon das eine oder andere Mal hier bei uns im Radio, auf deren Internetseite zu sehen ist oder zu lesen ist zu dem Vortrag Bye Bye Biblis, die beschäftigen sich halt hier mit dem Stopp und der Verhinderung von der Atomenergie in Deutschland bzw. in Hessen und Bye Bye Biblis, wie der Name schon sagt, die haben lange daran mitgewirkt, dass Biblis vom Netz gehen soll. Ja, und die machen halt jetzt auch international mit bei Projekten und eben dazu kommt jetzt der Herr Katsuhiko Kobayashi nach Sprendlingen und das ist morgen Abend um 19.30 Uhr und ich gucke jetzt gerade nochmal nach der Adresse. Also das ist morgen am Donnerstag um 21 Uhr 21. November um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Sprendlingen im Clubraum 5 und der Eintritt ist frei. Also wer sich zu der aktuellen Situation mal mit jemandem unterhalten möchte, der fachkundig, weil er nicht aus der Region kommt und sich mit der Problematik vor Ort in Japan beschäftigt, auseinandergesetzt, der kann dort beantwortet dort Fragen und erzählt ja über die Dinge, die wir uns hier nicht vorstellen können, die eigentlich nach wie vor unvorstellbar bleiben und sind und bleiben.
Ja,
aber wo ich glaube, die nicht verdrängt werden dürften, sollten.
Ja, wir kommen nicht drum rum, uns damit auch näher zu beschäftigen, mit der Fragestellung, also uns da fachlich schlau zu machen und dem auch irgendwie zu nähern, weil die Auswirkungen finden statt. Punkt. Also da gibt es jetzt keine Diskussion. Man kann jetzt überlegen, wie man für die Zukunft sich da wappnet oder was man unternimmt oder was sinnvoll ist und was möglich ist. Aber das ist bestimmt der zweite und dritte Schritt. Da ist es in erster Linie erstmal notwendig, genau hinzugucken, was ist denn jetzt überhaupt Sache.
Ja, auch da werden wir dranbleiben an dieser Thematik. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir haben jetzt der Stunde, der 60 Minuten, die wir zur Verfügung haben, schon 52 von denen verbraucht. Und ja, es gibt jetzt nach uns, Virus Musik ist hier, mit einer Band sogar im Vorraum, die sich so langsam einstimmen. Was haben wir denn heute? Heute ist Mittwoch und das ist Virusmusik Rock'n'Call, steht hier im Programm zumindest. Ja, also die Kollegen machen dann hier live weiter, es wird wohl auch live Musik geben und ja, und dementsprechend können wir ja eigentlich hier auch heute für einen reibungslosen Übergabe sorgen.
Ach, Michael, was hältst du davon? Sowas von. Ich habe hier auch schon eine CD einlegen mit einer anderen Musik und zwar man kann uns vielleicht vorwerfen, wir würden immer, was wurde uns alle schon vorgeworfen, wir würden Fahrstuhlmusik spielen oder
ja, irgendwelche. Mache ich manchmal tatsächlich, da finde ich angenehm.
Ich auch. Also ich habe hier jetzt was vorliegen, können wir uns gerne anhören und zwar von der Band Dread Zone. Das ist reinrassigster Dub. Wie sagt man Dub?
Dub?
Dub? Naja, das hat sich produktionstechnisch aus dem Reggae entwickelt und ist insofern
es kommt so irgendwie, ja, Drum and Bass oder was, ne?
Nee, nicht, mehr. Nee, es ist nicht als Abkürzung zu sehen, sondern als Kurzform von der Dubbing-Technologie, ja, also dass man mit dem Mehrspurrekorder mehrere Spuren einer Aufnahme hinzufügt. Das heißt, zum Beispiel eine durchlaufenden, wie würde man sagen, Bassriff, also eine Tonfolge Bass, die durchläuft, dass da dann eben schichtweise verschiedene Arrangement-Elemente dazukommen. Haben wir eine Band, Red Zone, die machen so Musik.
Auch so Rugger-artig oder Reggae-artig?
Nee, es ist jetzt kein Reggae mehr, sondern es hat wirklich als Qualität, dem Reggae ist es noch gemeint, dass es die Basslinie mit das Wichtigste ist, also mit, nicht das Wichtigste, aber mit das Wichtigste, also ein zentrales Element ist, und dass diese Basslinie auch das gesamte Stück durchläuft. Das heißt, die verändert sich eigentlich nicht und darüber sind dann verschiedene, ich sag mal, Melodieelemente auch so in einem Kontrapunkt-Sinne darüber geschichtet. Insofern lustige Sachen. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, die erzählen hier irgendwelches.
Ja, Zeug, wir machen den Leuten schon den Mund wässrig. Ne? Ja.
Gut, gell?
Ja. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass unsere nächste Sendung nächste Woche am 27. ist, wieder ABS-Magazin. Dann wird der Sascha, so war es zumindest geplant, hier im Studio sein. Vielleicht bist du ja auch wieder da, ich weiß es nicht.
Du, wir werden mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, also wie jeden Mittwoch dann wieder in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, wenn es hier heißt, ABS Magazin.
Genau, super.
Ist nicht zu bremsen, ey.
Ja, ich sehe schon, du kennst das Ding. Also alles klar. Gut. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Dreadzone mit dem Titel Little Britain und wir freuen uns, wenn wir euch demnächst wieder hören.
Genau, und wir freuen uns, dass wir heute Gäste hier hatten, Gabi und Milan. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, ciao.